Moin, es ist schön mal wieder bei euch zu sein. Hab mir vorhin gedacht, wenn man wohin kommt und das Handy lockt sich automatisch im WLAN ein, dann waren wir schon mal da, ja, so gefühlt. Ne? Aber natürlich auch viele bekannte Gesichter, freue mich euch zu sehen. Ja, und dann hat irgendwann Ann-Christine mir eine Mail geschickt und hat das Thema verkündet, selbstlose Liebe. Und da habe ich mich gefragt, wer hat dieser Frau eigentlich beigebracht, solche Themen rauszusuchen? Ja? Mit dem Menschen müsste man ein ernstes Wort mal reden. Wer da dein Dozent in Tabor war und dein Mentor hier in der Emanuel-Gemeinde, also den würde ich mir schon mal vorknöpfen an der Stelle. Ja? Selbstlose Liebe. Und dann war tatsächlich der Christopher noch so selbstlos zu schreiben. Ich könnte es auch tauschen. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, nee. Also machen wir nicht. Bleiben wir mal dabei. Nehmen wir mal die Challenge an. Selbstlose Liebe, das ist ja schon ein steiles Thema. Eine steile Sache. Was ist das überhaupt? Ich meine, war der Andrew selbstlos, als er mir das Ballisto geschenkt hat, obwohl er es gerne selber gegessen hätte? Ja, wäre ich selbstlos, wenn ich sage, Andrew, ach, ich gebe es dir, weil du schaust so hungrig aus oder wie auch immer. Ja, das dachte ich mir, deswegen war es vielleicht gar nicht so selbstlos. Ja, oder wenn ich es mit jemandem teile, der hungrig aussieht. Was ist das eigentlich, selbstlose Liebe? Und was lösen diese Worte so bei dir aus? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, boah, so wäre ich gern selbstlos, die Mutter Teresa von Frankfurt. Ja? Ich diene den Armen und ne, also so richtig selbstlos und bin immer für andere da. Oder löst es in dir aus, so wie, boah, diese Gutmenschen immer, ja, die immer die Welt verbessern wollen und immer nur das Gute im anderen sehen. Und man muss sich doch auch mal um sich selber kümmern und nicht immer nur um die anderen. Und mancher sagt vielleicht, ist vielleicht eher skeptisch und sagt, geht das überhaupt? Kann ich überhaupt selbstlos lieben? Wie soll das aussehen? Und deswegen gucken wir uns das heute mal ein bisschen genauer an und schauen auch mal in die Bibel und um uns rum. Fangen wir mal an mit Jürgen. Jürgen ist Sozialarbeiter in einem Pflegeheim. Er ist intelligent und kompetent, aber gleichzeitig hat er immer dieses Gefühl in sich, ich bin nicht genug. Ich bin nicht gut genug, nicht attraktiv genug, nicht witzig genug, nicht weiß der Kuckuck was. Immer dieses Ich bin nicht genug. Und es hilft ihm auch nichts, dass er genau weiß, woher das kommt. Weil sein Vater in seiner Kindheit ihm immer wieder gesagt hat, das kannst du nicht, das schaffst du nicht und eigentlich bist du zu nichts zu gebrauchen. Das hat sich ganz tief in ihm festgesetzt. Manche attestieren ihm ein schwaches Selbstwertgefühl, eine Ich-Schwäche. Letztlich ist es so, dass er sowohl im Beruf als auch im Privatleben einen Sprachfehler hat. Er kann das Wort Nein nicht aussprechen. Er kann einfach nicht Nein sagen. Er macht alles, was sein Chef ihm zuschiebt, was die Kollegen liegen lassen. Er übernimmt jeden Auftrag. Mancher, der es gut mit ihm meint, sagt, Mensch, lass dich doch nicht so ausnutzen. Aber Jürgen sagt, ich kann einfach nicht anders. Er wehrt sich nicht. Er lässt alles mit sich machen. Nicht, weil er das will, sondern weil er einfach nicht anders kann. Wer ihn nicht so gut kennt und von außen ihn anguckt, könnte sagen, boah, was für ein selbstloser Mensch. Und ganz ehrlich, das stimmt auch. Er ist selbstlos. Er hatte nie ein echtes Selbst. Er weiß nicht, wer er ist, was er wert ist. Und ja, wenn man nur das Wort selbstlos ohne selbst nimmt, dann ist Jürgen selbstlos. Aber selbstlose Liebe ist das nicht, wie Jürgen liebt. Denn wer kein Selbst hat, sein Selbst nicht kennt, der kann es auch nicht loslassen. Was ich nicht habe, kann ich nicht abgeben. Also, wenn ich keine Million habe, kann ich sie nicht weitergeben. Dann bin ich auch ohne eine Million. Aber ich war es vorher schon. Und selbstlos lieben kann nur jemand, der ein Selbst hat. Der weiß, wer er ist und was er kann. Eine Person, die weiß, was sie wert ist. Und Jürgen liebt nicht selbstlos, weil Liebe ist immer freiwillig. Liebe mache ich immer, weil ich das möchte und nicht, weil ich nicht anders kann. Liebe ist eine freiwillige Entscheidung. Jürgen macht es aber nicht freiwillig, sondern er ist innerlich dazu getrieben und gezwungen, weil er nicht um sein Selbst und um seinen Wert weiß. Und darum liebt er nicht, sondern er ist willenlos. Jemand, der selbstlos liebt, der entscheidet sich freiwillig, auf etwas zu verzichten, was er hat, was einem zusteht. Und deswegen, Jürgen ist nicht selbstlos. Bei Jesus war das anders. Jesus wusste, wer er war. Und darum konnte er selbstlos leben und lieben. Wir lesen in Johannes 13, das ist diese Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, wo er sich die Hände dreckig macht, wo er wirklich selbstlos handelt. Warum er das macht und warum er das konnte. Da heißt es nämlich, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus wusste, wer er war. Und zwar nicht irgendjemand, sondern er war der Sohn Gottes, der vorher bei Gott war und der alle Macht hatte. Er kannte seinen Wert. Er wusste, was er darstellte, und da war kein schwaches Ich in Jesus, sondern Jesus war selbstbewusst. Er kannte seine Position. Er war der Meister. Er war der Chef der Jünger und nicht ihr Spielball. Er kannte sein Selbst, und wenn er aus Liebe dient, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke. Und das zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Paulus beschreibt Jesus in Philipper 2 deswegen auch so: Obwohl Jesus Christus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Paulus macht hier klar: Jesus Christus ist Gott. Punkt. Da gibt es nichts irgendwie dran rumzurütteln. Er ist die größte und letzte Instanz im Universum. Er wusste, wer er war und was er konnte. Und trotzdem ließ er los, aus dieser Position heraus zu wissen, wer er selber ist. Und deswegen bestand er nicht auf seinen Rechten als Gott. Er hätte Nein sagen können, aber er tat es nicht. Aus Liebe zu uns, freiwillig. Und deswegen wurde er Mensch und kam auf diese Welt. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Er hat es auch nicht getan, weil er nicht Nein sagen konnte, weil er schwach war. Sondern er hat es getan, weil er sich dafür entschieden hatte und weil er es wollte. Und deswegen, wer selbstlos liebt, ist nicht jemand, der sich willenlos hin und her schubsen lässt, weil er sich nicht wehren kann. Wenn du merkst, dass du dir deiner selbst nicht bewusst bist, deines Werts nicht. Wenn du selbstlos lieben willst, musst du dir erstmal dein Selbst angucken und sagen, wie ist das bei mir? Und in Klammern, ich glaube, dass Jesus der einzige Mensch war, der ganz um sein Selbst wusste, dass jeder von uns so Dellen und Kratzer und Flecken in seinem Selbst hat. Und dass wir deswegen auch nie so selbstlos lieben können wie Jesus. Aber wir können uns auf den Weg machen. Und der erste Schritt könnte sein, dass wir erstmal kapieren, wer wir sind und was wir wert sind. So wie Jesus das wusste. Und vielleicht musst du dein Selbst suchen, stärken, reparieren, heilen lassen, was auch immer. Denn Liebe ist immer freiwillig. Und deswegen dieser erste Punkt. Wer selbstlos liebt, kennt das eigene Selbst. Ich lasse mein Selbst los. Und nur wenn ich es habe, kann ich es loslassen. Und dann ist Selbstlosigkeit nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Hüpfen wir mal weiter zu Dagmar. Dagmar kennt jeder im Dorf und jeder oder fast jeder mag sie auch. Dagmar ist beliebt, weil sie ist völlig hilfsbereit und sie liebt es, anderen zu helfen und für andere da zu sein. Und alle sagen, boah, guckt euch Dagmar an, ist die toll. Alle loben sie. Und Dagmar sonnt sich in der Anerkennung. Und wenn sie ehrlich zu sich selber ist, manchmal hat sie solche Augenblicke, dann ist sie genau deswegen so hilfsbereit, weil sie das braucht. Das Lob und die Bewunderung der anderen. Und wenn sie mal nicht helfen kann, dann fühlt sie sich fehl am Platz, minderwertig. Und wehe, jemand anders hilft, wo sie helfen wollte. Oder lehnt ihre Hilfe ab. Wenn sie helfen kann, dann ist sie ihr Element. Dann ist sie getrieben von diesem Gefühl und motiviert, hier werde ich gebraucht, hier packe ich an. Und ganz oft geht es in ihrem Kopf so, ohne mich wird es hier sowieso nichts. Jetzt bin ich da, jetzt übernehme ich das mal und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Und so in der Richtung. Und dann läuft sie zu Höchsttouren auf, in ihrer Familie, in ihrem Job, in ihrer Nachbarschaft. Ärmel hochkrempeln, lass mich mal machen. Und sie fühlt sich gut dabei, denn es ist ja ihre Belohnung, das gute Gefühl, dass sie Gutes tut. Ist das selbstlose Liebe? Nein, sie liebt nicht selbstlos. Sie liebt für sich. Sie liebt und ist für andere da, weil sie von dieser Anerkennung lebt. Sie macht das, damit sie geachtet und anerkannt ist. Und manchmal, wenn sie ehrlich ist, auch, damit sie die Fäden in der Hand behalten kann. Vielleicht merkt Dagmar das gar nicht. Aber wenn sie mal nicht gelobt wird oder hinterfragt oder kritisiert wird, dann kratzt das ganz tief an ihrem Selbst. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich sind wir Menschen so, dass wir nicht erwartungslos lieben können. Ich glaube, der Einzige, der das wirklich konnte, war Jesus. Und trotzdem, wer selbstlos liebt, der erwartet nichts. Der erwartet kein Danke, der erwartet kein Lob, kein Geschenk, kein was weiß ich was. Und ganz ehrlich, so ganz absichtslos, ohne Erwartungen, manchmal rede ich mir das so ein. Aber spätestens dann, wenn der andere nicht dankbar ist, Mensch, schon wieder sowas hochkribbelt in mir, der hätte doch wenigstens, ja? Und um es noch deutlich zu sagen, es geht mir um das Motiv, um das Warum. Dass wenn du selbstlos lebst und liebst und dienst, dass das auch als Nebenprodukt gute Gefühle und Anerkennung freisetzen kann, ist klar. Aber wenn du es magst, damit du das bekommst, dann ist es nicht selbstlos. Ist nicht unbedingt schlecht, wenn du anderen Leuten Gutes tust, aber es ist keine selbstlose Liebe. Und ich glaube, dass uns das tatsächlich von Jesus unterscheidet. Und da stimme ich mit Martin Luther überein, der gesagt hat, wir Menschen sind auch deswegen zutiefst sündig, weil wir es von unserer Natur her seit dem Sündenfall nicht hinkriegen, etwas zu tun, was völlig selbstlos ist. Er sagt davon, wir sind verkrümmt in uns selber. Wir gucken immer wieder, sogar wenn wir Gutes tun, spiegeln wir uns wieder und fühlen uns irgendwie, ne, habe ich doch gut gemacht und wie auch immer. Und deswegen will ich euch auch gar nicht einreden, dass ihr ganz selbstlos werdet. Wir werden es nicht hinkriegen. Erst im Himmel, da kriegen wir das hin. Aber da brauchen wir, da sind wir sowieso selbstlos geliebt. Aber zu sagen, boah, ich will mir mal meine Motive angucken. Und ich will trainieren, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen selbstloser zu sein. Und gleichzeitig zu wissen, dieser Restegoismus, den werde ich wohl mein Leben lang nicht los. Aber dafür habe ich ja Jesus, der mir vergibt. Und Jesus, und das ist das Verrückte, der kriegt das tatsächlich hin. Und ich möchte nochmal mit euch in diese Geschichte der Fußwaschung gehen, wo Jesus seinen Jüngern die Drecksfüße wascht. Passamal, sie sitzen alle zusammen, keiner greift zum Waschlappen, alle schauen weg und dann macht Jesus das. Und mir ist dabei eins aufgefallen, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Erst am Ende kommt es dann raus, er wäscht auch Judas die Füße, dem, der ihn verrät. Als Jesus das gesagt hatte, also nachdem er mit ihnen über die Fußwaschung geredet hatte, wurde er sehr traurig und sagte ihnen ganz offen, Amen, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Hand aufs Herz. Leuten, die man mag, die Füße waschen, mag ja noch gehen. Vielleicht auch Leute, die immer mal zeigen will, wie toll man ist. Aber jemanden, der einen verrät und dem Tod ausliefert, die Füße zu waschen, ey, das ist nicht nur, dass einer nicht Danke sagt. Und du weißt das vorher. Du weißt, dass das passieren wird. Und Jesus macht es trotzdem. Er wäscht Judas die Füße. Nicht, weil er dessen Dankbarkeit und Anerkennung möchte. Das hat Jesus nicht nötig. Er weiß, wer er ist. Er ist Gottes geliebter Sohn. Und deswegen kann er auch Judas selbstlos lieben, obwohl er weiß, dieser Judas wird mich mit einem Kuss verraten. Weil es Jesus eben nicht um sich selber geht, weil es ihn um seine Jünger geht und eben auch um Judas geht. Darum liebt Jesus selbstlos auch uns, obwohl wir manchmal so sind, wie wir sind. Er kann das. Und Paulus schreibt dann in Philipper 2, wo er sagt, wir sollen uns an Christus orientieren, achtet die anderen höher als euch selbst. Für Jesus war Judas in diesem Augenblick wichtiger als ihr selbst. Und er kam auch für diesen Judas auf die Erde. Und er wünschte ihm das Allerbeste, aber er erwartete nichts von ihm. Allein die Bewegung des Füßewaschens, dass Jesus sich niederkniet, die Schüssel nimmt, sich klein macht und Judas vor ihm sitzt, größer als Jesus, zeigt das, wie Jesus sich klein macht und den anderen höher achtet als sich selber. Und Jesus trifft ja eine Entscheidung. Freiwillig, nicht gezwungen. Und Paulus sagt, liebe Christen in Philippi und überall auf der Welt, übt es ein, auch diese Entscheidung immer wieder zu treffen. Denn die selbstlose Liebe in der Bibel, die Agape, ist eine Entscheidung. Ja, da sind manchmal auch Gefühle im Spiel. Aber es ist eine Entscheidung. Hier steht achtet. Hier steht nicht, wartet darauf, bis euch ein wohliges Gefühl überfällt und dann könnt ihr die anderen höher schätzen als euch selbst. Wartet nicht darauf, bis euch eine Woge der Dankbarkeit erreicht und dann liebt die anderen. Nein, es ist eine Entscheidung. Und selbst wenn ihr euch nicht danach fühlt, wenn euch überhaupt nicht danach ist, selbstlose Liebe beginnt nicht mit einem Gefühl. Selbstlose Liebe beginnt mit einer Entscheidung. Ich glaube nicht, dass Jesus sich beim Füßewaschen so toll und erhaben gefühlt hat in dem Augenblick. Er sagt, oh, da habe ich jetzt so richtig Lust drauf. Und als er ans Kreuz ging, dann hat er die Entscheidung getroffen, das zu tun, was richtig und wichtig war. Was der Wille Gottes war. Und das war eine freiwillige Entscheidung. Ich achte euch höher als mich selbst. Und deswegen, selbstlose Liebe ist immer freiwillig, aber sie hat was mit unserem Willen zu tun. Sie ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Egal, ob ich etwas fühle oder nicht. Und deswegen hat Jesus seine Entscheidung für uns getroffen. Hier heißt es, er erniedrigte sich selbst. Sich selbst. Nicht er wurde erniedrigt und deswegen konnte er nicht anders. Sondern er hat diese Entscheidung getroffen, sich selber zu erniedrigen, weil er wusste, wer er war. Auch hier steht wieder dieses Wort selbst drin. Nicht vom schlechten Gewissen, der Sehnsucht nach Anerkennung oder irgendeinem inneren Gefühl gedrängt oder von jemand gezwungen. Ganz ehrlich, wenn Jesus auf ein gutes Gefühl gewartet hätte, würde er wahrscheinlich heute noch im Himmel sitzen. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und dieser Entscheidung folgen Taten. Und damit sind wir bei Kai. Kai ist ein echter Sympathieträger. Zumindest auf den ersten Blick. Er strahlt immer Freude und Fröhlichkeit aus. Wenn man ihn in der Gemeinde trifft, klopft er einen auf die Schulter, umarmt einen, lacht einen an und er hat wertschätzende Sprüche drauf, so, ey Alter, wie gut dich zu sehen, ich hab dich so vermisst. Und der ist so eine gute Laune-Kanone. Und auf Insta, da postet er dann nach dem Gottesdienst, wie er mit den Leuten ist, macht er Küsschen und Herzchen und alles Mögliche. Und jeder denkt sich, ja, oh, der Kai, der mag mich, der ist für mich da. Und da guckt man sich die Bildchen an. Und ja, nur wenn irgendwelche Leute umziehen, einen Babysitter brauchen oder sonst irgendwie Hilfe, weiß kein Mensch, wo Kai ist. Kai ist gut mit seinen Worten, aber sich anstrengen oder vielleicht mal ein Opfer bringen an Zeit, Geld oder Kraft, damit hat er es nicht so. Aber wenn du mit ihm ein Bierchen trinken willst, das geht immer. Dafür hat er immer Zeit. Ist das selbstlose Liebe? Kai mag ein netter und sympathischer Typ sein, mit dem man gerne zusammen ist. Aber selbstlose Liebe sieht anders aus. Denn wer selbstlos liebt, der tut was. Der redet nicht nur. Liebe beweist sich nicht in tollen Worten, sondern in Taten. Und vor allem dann, wenn es etwas kostet, wenn es Mühe macht oder anstrengend ist. Und auch das ist genau das, was Jesus bei der Fußwaschung macht. Er tut etwas. Da stand Jesus vom Tisch auf, legt sein Obergewand ab und band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Merkt ihr was? Katrin, ne? Lauter Tu-Worte. Ne? In der Schule lernt man das, Tu-Worte. Er steht auf, er legt das Gewand an, er bindet sich ein Tuch um, er gießt Wasser, er wäscht und er trocknet ab. Das sind Tu-Worte. Jesus hat keinen Arbeitskreis über den Sinn des Fußwaschens einberufen, wo man ein Konzept und eine Strategie entwickelt, sondern er tut etwas. Eine schmutzige Arbeit. Alle haben sich davor gedrückt, alle 12. Selbstlose Liebe tut immer etwas. Das ist mehr als ein wohlklingendes Reden oder Absichten. Jesus packt mit den Händen an. Aber tun kann auch bedeuten, einfach nur da sein, zuhören, eine Nachricht schreiben, etwas vorlesen. Es geht ums Aktivwerden, um Aktion. Und Liebe drückt sich immer in Taten aus. Und übrigens auch das hat Paulus in Philipper 2 zusammengefasst. Jesus verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Und er wurde als Mensch geboren. Kam auf die Welt, dann ist es aktiver. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Auch hier jede Menge Tu-Worte. Natürlich, wenn wir das Neue Testament lesen, dann redet Jesus auch von der Liebe Gottes. Aber er beweist diese Liebe Gottes auch durch die Tat. Und vor allem, indem er Opfer bringt. Wie wir es hier sehen, durch seinen Tod am Kreuz. Und hier kommt die selbstlose Liebe von Jesus ans Ziel. Er selber sagt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Hier gibt jemand etwas auf, was er hat. Sein Leben. Jemand opfert sein Leben freiwillig, nicht gezwungen. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und es ist eine Tat, von der man selber nichts mehr hat. Wenn man gestorben ist, kriegt man keine Dankbarkeit mehr, die man mitkriegt. Selbstlose Liebe heißt auch, ich gebe mein Leben. Jesus hat es gemacht. Nicht jeder von uns kann das. Nicht jeder von uns muss das zum Glück. Aber Jesus hat es getan. Und manche der Menschen, die ihm nachgefolgt sind, haben das auch getan. Ich denke an Pater Maximilian Kolbe, der im KZ in Auschwitz war. Und als es darum ging, dass jemand sterben muss, weil irgendwelche Leute versucht haben zu fliehen, wollten die Lagerleitung, die KZ-Leitung ein Beispiel, ein Exempel statuieren. Und dann wurde ein Familienvater ausgewählt, der kreidebleich wurde und vor Angst schrie. Und dann trat dieser Pater nach vorne und hat gesagt, nehmt mich. Und er ist gestorben im sogenannten Hungerbunker. Er ging für diesen Familienvater dorthin. Es gibt Menschen, die das tun in diesem Augenblick, diesem besonderen Augenblick, wo wir dann auch sagen, manchmal wachsen Menschen über sich hinaus. In besonderen Situationen. Das ist nicht das Normale und ich glaube, dass es auch der Augenblick ist, wo der Geist Gottes einem besondere Kraft gibt und hilft, Dinge zu tun. Aber in diesem Akt, wo ich mein Leben für jemand anders gebe, freiwillig, da entdecken wir, was selbstlose Liebe im Tiefsten bedeutet. Und deswegen werden wir alle auch irgendwie innerlich still und berührt, wenn wir sehen, wie jemand für jemand anders sein Leben gibt. Und es ist egal, ob wir irgendein Buch lesen, wo das passiert, einen Film gucken, oder ob wir sowas von so jemand hören, wo es wirklich passiert ist. Aber es zeigt uns auch, dass wir Christen an einen Gott glauben, der diese selbstlose Liebe wirklich gelebt hat. Und der dieses Opfer damals auf Golgatha gebracht hat. Und nochmal, keiner von uns wird so selbstlos lieben können wie Jesus. Und trotzdem fordert dieser Jesus uns heraus und kitzelt uns und sagt, übt, nicht versucht, übt es ein. Und Paulus sagt, auch wenn es lebenlange Übung ist, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Oder eine andere Übersetzung, der gleiche Vers. In euch soll die Einstellung regieren, die auch in Jesus Christus war. Ja, 100% werden wir das nie hinkriegen. Vielleicht sind 10% schon ein Erfolg, aber trotzdem. Als Christen wissen wir, wer wir sind. Wir sind die geliebten Kinder unseres Gottes, für die Christus sein Leben gab. Wir müssen uns Anerkennung und Wert nicht mehr verdienen. Christus hat uns gezeigt, was wir wert sind. Und deswegen können wir es lernen, andere höher zu achten als uns selbst, ihnen zu dienen und sie zu lieben, ohne etwas von ihnen zu erwarten. Weil wir das weitergeben, was Christus uns gegeben hat und täglich gibt. Und diese Entscheidung, die können wir jeden Tag treffen. Wahrscheinlich müssen wir sie auch jeden Tag aufs Neue treffen, und zwar freiwillig. Weil Christus uns liebt und wir diese Liebe weitergeben wollen. Amen.